Wir haben eine Plantage, da hat sich ein Fischotter angesiedelt. Das sind ganz, ganz tolle Indikatoren für die Gesundheit eines ökologischen Umfeldes, für die Wasserqualität, aber auch für das, was dann um deren Nestaktivitäten herum sozusagen vorgefunden wird.
Die Sonne zeigt sich immer wieder häufiger. Also heißt es in meinem Bekanntenkreis, na, Lust auf ein Aperölchen. Neben Alkohol, Sprudelwasser darf etwas ganz Besonderes nicht fehlen. Die Orangenscheibe. Häufig in Spanien geerntet, landen sie bei uns in den Cocktails. Sie ist eine der beliebtesten Früchte der Deutschen. Kein Wunder eigentlich, wie vielseitig sie doch ist. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aileen Wegner und ich bin Redakteurin beim WWF in Deutschland. Und nein, heute geht es nicht um die besten Cocktailrezepte, sondern wir widmen uns ganz und gar der Orange und allen anderen Zitrusfrüchten. Denn sie ist eine Symbolfrucht, zumindest für unsere Projekte in Spanien. Denn dort hat sich einiges rund um die Orange und andere Zitrusfrüchte getan. Besserer Anbau für mehr Biodiversität. Zu Gast dafür habe ich meinen Kollegen Patrick Freund. Er ist unser Experte für nachhaltige Agrarlieferketten und seit vielen Jahren in unserem Zitrusprojekt. Hallo Patrick.
Hallo Aileen.
Fangen wir doch mal ganz gerne mit den richtig wichtigen Sachen an. Orange, Mandarin, Clementin, was ist deine Lieblingsfrucht?
Ich würde mich auf jeden Fall für die Orange entscheiden.
Warum?
Es gibt eigentlich kaum eine bessere Frucht als so eine richtig schöne saftige Orange so im Dezember, Januar. Ich liebe das total.
Richtig schön. Ich liebe auch Orangen sehr. Einzige Nachteil, man beißt rein und ist komplett vollgesaut. Ich habe seit neuestem Trend gehört, viele essen die tatsächlich in der Badewanne, einfach weil es dann direkt abfließen kann. Vielleicht ist das mal was für mich, um mehr Orangen zu essen, auf jeden Fall.
Das habe ich aber noch nicht probiert, auf jeden Fall.
Gut, Patrick, nimm uns doch mal ganz gerne mit nach Spanien. Ich habe ja schon angedeutet, da ist unser Projekt. Wie sieht dort so eine typische Zitrusfarm aus?
In Spanien spricht man gerne von einer Finca Limpia, die saubere Farm. Und das bedeutet, dass du auf deiner Fläche nichts anderes hast als Zitrusbäume jetzt in dem Fall. Und ja, das sind einfach Baumreihen von Zitrusbäumen. Und ansonsten wächst da nichts auf der Fläche, die ist einfach braunerdig. Und ja, mehr sieht man da nicht.
Okay, also sieht wirklich so aus, wie man sich das vorstellt, wenn man mal so Radtouren macht und man sieht so Bäumchen, nichts.
Genau, eine ganz karge Fläche ganz nur mit Obstbäumen.
Ist schon ziemlich traurig, ne, wenn dazwischen auch nichts wächst.
Ja, absolut. Und ich meine, wie das erreicht wird, so eine saubere Farm, ich mag diesen Terminus gar nicht, ja. Aber wie das erreicht wird, ist einfach, dass massiv Herbizide eingesetzt werden. Herbizide sind Wirkstoffe, die dafür hergestellt werden, dass sie ja Pflanzen zerstören, dass sie pflanzliches Leben sozusagen zerstören. Und genau, die werden massiv eingesetzt auf diesen Flächen in der Regel. Da gibt es natürlich Abweichungen, Abstufungen und sowas, aber das ist erstmal so das klassisch Konventionelle sozusagen. Und ja, das sind herbizidkontaminierte Flächen, da gibt es dann nur die Zitrusbäume, da wächst nichts anderes und daraus resultierend hat man auf diesen Flächen auch, ja, eine, wenn überhaupt, sehr geringe biologische Vielfalt.
Also es ist im Endeffekt einfach sehr nutzenorientiert, ne? Also man hat die Pflanzen da, die bringen einem die Früchte, dadurch hat man seinen Gewinn und bums aus fertig, richtig?
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Warum ist jetzt der WWF drauf zugegangen und hat gesagt, wir gucken uns jetzt mal genau den Zitrusanbau in Spanien an? Also was waren so die Beweggründe zu sagen, wir wollen ausgerechnet das? Es gibt ja, ich sag jetzt mal, viele Problemchen, die man lösen könnte.
Ja, also wir befinden uns in einer Nachhaltigkeitskooperation mit dem Lebensmitteleinzelhändler Edeka. Mhm. Und mit dem arbeiten wir zu vielen verschiedenen Themenbereichen zusammen. Und wir haben uns unter anderem eben auch im Rahmen der Kooperation mit Edeka angeschaut, welche Früchte eigentlich sinnvoll zu bearbeiten sind aus Nachhaltigkeitsperspektive aus dem frischen Obstbereich. Und daraus resultierte dann ein Bananenprojekt und dann auch eben das Zitrusprojekt in Spanien. Und dann machen wir noch ein weiteres Projekt, da geht es um Landwirtschaft für Artenvielfalt im Bioanbau in Deutschland. Und das sind eben die drei Feldprojekte, die wir mit Edeka umsetzen. Und ja, warum schauen wir jetzt die an? Da sind halt die ökologischen Folgen besonders hoch und gleichzeitig auch die Mengen, die abgesetzt werden, besonders hoch. Und daraus resultieren macht es total Sinn, in diesen Bereichen sozusagen zu intervenieren und zu versuchen, da mehr Nachhaltigkeit in die Lieferkette zu bringen.
Von wie viel Fläche sprechen wir? Kann man das irgendwie einkategorisieren? Kann man sich das irgendwie vorstellen? Ist es jetzt eine landschaftliche Fläche oder mehrere und wie groß?
Im Zitrusprojekt arbeiten wir aktuell mit rund 1400 Hektar an Zitrusanbaufläche. Da geht es um Orangen, Mandarinen und Clementin. Insgesamt hat man in Spanien 230.000 Hektar an Orangen, Mandarinen und Clementin Anbaufläche. Also der Teil, auf dem wir da arbeiten, der ist nennenswert auf jeden Fall, aber in Relation zu dem, was es an Fläche gibt vor Ort, ist der natürlich gering.
Okay, dann lass uns nochmal bitte kurz bei den konventionellen Anbau bleiben. Also noch nicht mit allem, was wir gemacht haben und sowas. Du hast gerade schon gesagt, es sind auf jeden Fall kontaminierte Flächen. Mhm. Welchen Einfluss hat das denn auf Biodiversität, auf die Landschaft vor Ort? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen näher noch mitnehmen.
Also die Landwirtschaft im Großen und Ganzen hat einen massiven Einfluss. Man kann das ganz gut festmachen am Thema das Wasser, der Wasserverfügbarkeit in Spanien, ja, beispielsweise Andalusien. Da hat man seit Jahrzehnten zunehmenden Wassermangel und der ist geprägt durch Landwirtschaft. Da werden 80% der Wassernutzung entfällt auf die Landwirtschaft und in Spanien wird generell ganz viel für den Exportmarkt an Obst und Gemüse produziert und daraus resultierend hat einfach sehr viel Wasser für die Landwirtschaft eingesetzt, damit wir dann in Deutschland Orangen beispielsweise im Winter essen können. Im Kleinen dann auf der Fläche hat das eben den Einfluss, den ich schon benannt habe, dass man einfach eine Fläche hat, die ist massiv kontaminiert. Da werden über Jahre Pestizide eingesetzt. Pestizide sind hochwirksame Stoffe, die schädigen Organismen so massiv, dass sie zerstört werden letzten Endes. Und das schafft einfach eine Fläche, auf der nichts wächst, eben außer das, was du möchtest, was dort wächst. Und genau daraus resultierend ist das halt ein immenser Einfluss auf die biologische Vielfalt. Sprich, da wächst einfach nichts. Und daraus resultierend ist diese Form der Landwirtschaft auch ein massiver Treiber für Artenverlust.
Okay, also wir haben das Problem der Kontaminierung, der Bewässerung. Welche Probleme gibt es dann noch?
Also was auch immer gerne benannt wird und was einfach ein großes Problem ist, diese Anbau- und Monokulturen. Also mhm. Du hast halt irgendwie weitläufige landwirtschaftliche Flächen, in denen halt dann eben nur diese eine Nutzpflanze sozusagen wächst und kein Raum ist für etwas anderes oder nur sehr wenig Raum für etwas anderes. Und dann auch ein zentraler Baustein ist immer der Einsatz von Mineraldüngern.
Was ist das genau?
Eine Mineraldüngung kann man sich so vorstellen, dass es letzten Endes darum geht, dass man einen Boden hat in Medium, aber dieser Boden, also ganz plakativ gesprochen, dient eigentlich nur dazu, dann sozusagen jetzt im Fall von einem Baum, einen Orangenbaum sozusagen zu halten und dann füge ich ihm Nährstoffe für dessen Wachstum zu. Aber es geht dann nicht darum, dass auf natürliche Prozesse zurückgegriffen wird. Also wenn ich in einem Wald bin, der nicht bewirtschaftet wird, dann wächst ein Baum ja auch und der entzieht sich entsprechend eines natürlichen Kreislaufes Nährstoffe aus dem Boden, die immer wieder gebildet werden etc.
Das ist quasi ein künstlicher Eingriff in diesen eigentlichen Kreislauf, den wir normalerweise hätten, wären wir nicht in der Monokultur und würden die Flächen komplett aussaugen.
Ja, oder so, wären wir nicht in dieser konventionellen Landwirtschaft unterwegs. Genau, also die Landwirtschaft, die da betrieben wird, ist natürlich ein massiver Eingriff in ein natürliches System. Also da ist eigentlich nichts mehr natürlich letzten Endes. Ne? Alles, was wächst, wird kontrolliert über Chemikalien, die das, was wächst, abtöten, wenn du es nicht möchtest.
Ja.
Und bei der Düngung geht es genau auch darum. Also da geht es nicht darum, dass irgendwie Nährstoffe aus natürlichen Prozessen im Boden verfügbar sind und der Baum die dann natürlich aufnimmt und daraus resultierend dann eine Frucht wächst, die dem Standort entspricht und dem, was verfügbar ist, sondern es geht darum, dass Mineraldünger, also von Menschen hergestellte Dünger sozusagen, nicht natürlichen Ursprungs an der Fläche zugeführt werden und genau dieser Baum dann eben basierend darauf wächst. Und was daran halt das große Problem ist, dass diese Mineraldünger häufig ausgewaschen werden und die kontaminieren dann Boden oder die kontaminieren auch Wasservorräte. Also sprich, wenn du eine Nitratauswaschung aus dem Boden hast und das ins Grundwasser geht, dann verändert das komplett den Ökosystemhaushalt sozusagen dieses Grundwassers oder generell von Wasserressourcen. Und das hat dann wiederum Folgeeinflüsse auf Tier- und Pflanzenwelt sozusagen. Anderes Beispiel dazu wäre, dass man eine Orangenplantage mit Nitrat überdüngt, kann das potenziell dafür Sorge tragen, dass du ein deutlich höheres Schädlingsaufkommen auf dieser Plantage hast. Und das ist dann total der schlechte Kreislauf letzten Endes, weil du düngst mit Mineraldüngern, insbesondere mit Nitratdüngern, weil das ist, was dafür sorgt, dass deine Frucht groß wird letzten Endes. Und gleichzeitig kannst du aber damit auch Schädlinge sozusagen groß machen. Und
alles wächst einfach.
Ja, und dann musst du halt wieder ein Insektizid einsetzen, um diese Schädlinge zu kontrollieren. Und aus dieser Perspektive ist es natürlich extrem interessant, da irgendwie einzugreifen oder was anders zu machen.
Gut, dann lass uns gerne darüber sprechen, was man besser machen kann und wie man das anders machen kann, weil das ist natürlich das, wo unser Herz schlägt und was wir gerne machen wollen. So, jetzt haben wir also eine Fläche, da war Monokultur, da war Pestizideinsatz, es gibt Wasserknappheit, das sind alles viele große Probleme. Und ihr steht dann da und sagt, okay, wir wollen es besser machen. Wie fängt man an? Wo ist der erste Schritt?
Also wie wir 2015, in dem Jahr wurde das Projekt ins Leben gerufen, angefangen haben, ist, dass wir uns eine motivierte Farm und einen motivierten Lieferant gesucht haben, die Interesse daran haben, etwas anders zu machen. Das ist natürlich erstmal die Hauptausgangsbedingung, dass du jemand hast vor Ort, mit dem du sowas auch umsetzen kannst. Und dann haben wir einen Maßnahmenplan aufgestellt in vier verschiedenen Themenbereichen: Wasser, Biodiversität, Pestizide und Boden. Und dann haben wir uns vor allen Dingen auch, und das war ein ganz wichtiger Baustein, Experten vor Ort gesucht, die einfach vom Fach sind, die das vor Ort begleiten können. Da arbeiten wir mit einem Biodiversitätsexperten und einem Experten für gute landwirtschaftliche Praxis im Zitrusanbau zusammen. Und dann haben wir einfach angefangen, mit dieser einen Farm diese Maßnahmen zu erproben, umzusetzen. Und das war einfach erstaunlich, was in einem Dreivierteljahr da möglich war an Einsparungen. Also wir haben, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, ich habe damals auch gerade im Projekt angefangen. Und da haben wir bei dieser einen Farm davon gesprochen, dass wir den Insektizideinsatz um bis zu 90% reduziert haben innerhalb von einem Jahr. Und das ist natürlich immens, wenn man sich vorstellt, dass das ein Stoff ist, der dafür gemacht ist, Organismen zu töten, der Flächen kontaminiert, worüber wir eingangs jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Und wenn du es schaffst, so ein Mittel um 90% oder diese Mittel um 90% zu reduzieren, dann sind das immense Potenziale. Genau, und darauf basierend haben wir dann natürlich auch das Projekt fortgeführt und ausgeweitet in der Zukunft. Also wir arbeiten in dem Projekt mit Landwirtinnen und Landwirten vor Ort zusammen. Und das sind Menschen, die die Bewirtschaftung ihrer Flächen ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Und da geht's ganz, ganz viel darum, dass man da Bewusstseinsbildung betreibt und die Menschen auch davon versucht, oder die Landwirte und Landwirte versucht, davon zu überzeugen, etwas anders zu machen und von ihren Produktionsmodellen abzukehren oder sich davon abzuwenden, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Und da ist ganz, ganz viel Vertrauensbildung notwendig. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und dafür haben wir unter anderem ein Trainingsprogramm im Projekt. Also wir bieten immer wieder Schulungen an zu unterschiedlichen Themen. Treffen nachhaltiger Anbau von Orangen, Mandarinen und Clementinen, genau, um da entsprechend vor Ort zu sensibilisieren.
Okay, du hast jetzt ganz viel gesagt. Ich würde gerne auf alles noch ein bisschen genauer eingehen. Vor allem, lass uns mal anfangen. Ihr habt euch also eine, ich nenne es jetzt mal Farm ausgesucht. Das war so ein bisschen Projektstarter, der Pilot. Und innerhalb eines Dreivierteljahres bis zu einem Jahr konnt ihr 90% Insektizide einsparen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Also was habt ihr gemacht? Also seid ihr da, habt ihr jetzt andere Blumen gepflanzt? Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen, was da jetzt passiert ist?
Letzten Endes ist das vom System her gar nicht so komplex, wenn es jetzt konkret um den Einsatz von Insektiziden geht, die darum, die das Ziel haben, deine Plagen also die kleinen Tierchen, die deine Frucht sozusagen und deinen Baum negativ beeinflussen, zu kontrollieren. Und letzten Endes geht es da eigentlich in Anführungszeichen nur darum, dass man da ein ganz, ganz intensives Monitoring betreibt und sich die Plantage, die Bäume, das Vorkommen der Plagenarten anschaut und monitort und gleichzeitig auch schaut, okay, was hast du eigentlich für Nützlinge auf der Fläche, die eben deine Plagen kontrollieren. Ein ganz triviales Beispiel wäre: Marienkäfer frisst Blattlaus. Ja, und wenn man ganz viele Marienkäfer auf der Fläche hat, die deine Blattläuse fressen, musst du gegen die Blattläuse kein Insektizid einsetzen. Und um das zu erreichen, musst du halt entsprechend auch eine pflanzliche Vielfalt auf der Fläche haben, damit der Marienkäfer denkt, auch hier ist aber schön, hier finde ich es aber gut auf dieser Fläche und hier möchte ich sein. Also sprich, wenn du die Rahmenbedingungen schaffst, damit du eine gute Marienkäferpopulation hast, dann führt das dazu, dass die ganz automatisch deine Blattläuse futtern und dann musst du dagegen kein Insektizid einsetzen. Also diese Nützlinge kontrollieren, deine Plagen ist ein fundamentaler Baustein, der dazu führt, dass du Insektizide einsparen kannst im Projekt. Und wenn du dann mal Insektizide einsetzen musst, dann machst du es ganz ausgewählt und nur dort, wo es wirklich nötig ist. Und was halt so einen klassisch konventionellen Anbau, worüber wir eingangs gesprochen haben, halt prägt, ist, dass du sowas präventiv und einfach auf deiner ganzen Fläche überall aus. Ganz genau. Und da ist ein sehr guter Ansatzpunkt, nicht nur im Zitrusanbau, um da entgegenzuwirken und Insektizideinsatz zu reduzieren. Und dann haben wir uns noch einen ganz coolen Anspruch gesetzt im Projekt, jetzt bezogen auf Insektizide oder generell Pestizide. Es gibt eine Organisation, das Pesticide Action Network, und die machen seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eine ganz fantastische Arbeit. Und die bringen eine Liste der sogenannten hochgefährlichen Pestizide raus und da klassifizieren sie die Pestizide entsprechend unter anderem Humantoxizität und Ökotoxizität. Und wenn das Pestizide sind, die nachweislich einen besonderen Einfluss auf Menschen beispielsweise haben oder auch auf die Ökologie, dann werden die sozusagen von dieser Organisation gebannt und auf diese Liste gesetzt. Und unser Anspruch im Projekt ist eben, dass wir diese Pestizide, die das PAN entsprechend, also dieses Pesticide Action Network entsprechend als hochgefährlich klassifiziert im Projekt nicht mehr einsetzen. Mhm. Und das funktioniert auch. Also man kann auf der einen Seite reduzieren durch ein sinnvollen Einsatz von Nützlingen, durch die Förderung von Nützlingen, durch ein Monitoring von Plagen, und man kann auf der anderen Seite aber auch Wirkstoffe einsetzen, die nicht so aggressiv sind und nicht so einen massiven Einfluss auf die Umwelt oder uns Menschen haben.
Okay, das klingt schon sehr gut. So, das ist jetzt die Pestizidseite. Wie seid ihr in Richtung Monokultur vorgegangen?
Also wir gehen nicht gegen Monokultur vor im Projekt. Was wir machen ist, wir haben eine landwirtschaftliche Fläche, die besteht vielleicht schon seit 50, 60 Jahren und da wird seit 30 Jahren Zitrusdorf angebaut. Und es ist nicht so, dass wir diese Fläche dann verändern, sondern wir arbeiten mit den Rahmenbedingungen, die wir vor Ort vorfinden. Und eine Monokultur im klassischen Sinne, da wächst halt dann nur dein Zitrusbaum oder deine Zitrusbäume in Reihen. Und was wir dann halt machen, ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass dort, wo kein Zitrusbaum ist, halt was anderes wächst. Das ist aber trotzdem noch in diesem Sinne eine Monokultur, weil da nur sozusagen die Orangen als Zielkultur wachsen. Und es gibt aber eine, aus meiner Perspektive zumindest, trotzdem eine erhöhte, massiv erhöhte biologische Vielfalt auf dieser Fläche. Aber es ist trotzdem noch eine Fläche, die darauf ausgelegt ist, dass du Orangen hochproduktiv produzierst. Okay. Du machst es halt nur viel nachhaltiger. Mhm. Ja, aber wir reißen jetzt keine Orangenbäume aus und pflanzen dafür was anderes. Das ist nicht der Ansatz, sondern wir nutzen die Flächen, die uns gegeben werden, die nicht mit Zitrusbäumen bepflanzt sind und gucken, dass da eben dann sozusagen eine natürliche Vielfalt wieder einkehrt.
Dass die einheimischen Pflanzen wieder da sind und alles andere sich so langsam wieder ansiegelt.
Genau, unter anderem. Also der Ansatz ist, dass wir, es wird natürlich auch mal ausgesät oder sowas, aber in der Regel ist es so, dass wir einfach gucken, hey, was wächst denn eigentlich, wenn man die Herbizide weglässt und da entsteht
einfach
dann
mal
ganz,
wachsen lassen.
Einfach mal wachsen lassen, einfach auf natürliche Prozesse sich verlassen und da entsteht dann ganz viel in der Regel. Und dass wir die Notwendigkeit haben, dass wir dann irgendwie pflanzenspezifisch aussehen oder sowas, das kommt nicht so häufig vor, weil eigentlich diese Flächen das Potenzial haben, sich ganz natürlich einfach selbst zu erholen.
Das ist sehr, sehr schön gesagt. Dann hatten wir noch ein drittes großes Problem genannt, die Bewässerung und das Wasser. Habt ihr da neue Ansätze oder andere Ansätze?
Neue Ansätze würde ich nicht sagen, aber also was wir machen ist, wir sorgen einfach dafür, dass Wasser effizient genutzt wird. Das ist total logisch. Wir sind in der Region unterwegs, also unter anderem in Andalusien, in der eine massive Wasserknappheit herrscht, die auch einfach einen massiven Einfluss nimmt auf Ökosysteme, die noch dort sind, auf dem Nationalpark unter anderem Coto de Doñana, der massiv darunter leidet, dass in der Region so ein massiver Wassermangel herrscht. Und daraus resultierend haben wir einen ganz simplen Ansatz. Wir wollen halt einfach nur so wenig Wasser nutzen wie möglich, wie nötig. Und wie erreichen wir das? Wir setzen Tröpfchenbewässerung ein. Das ist schon auch so ein bisschen State of the Art in der Zwischenzeit, glücklicherweise in Spanien. Aber letzten Endes, da liegen halt ganz viele Bewässerungsschläuche auf den Plantagen. Die haben so ganz viele kleine Löcher und da tropft dann Wasser raus, je nachdem, wie viel Druck auf diesen Schläuchen ist. Und dadurch kannst du deine Bewässerung steuern. Und dann haben unsere Farmen noch Bodenfeuchtigkeitssonden. Und das ist einfach ein Sensor, der steckt in der Erde und der misst irgendwie bis in einen Meter Tiefe, sagen wir mal, an verschiedenen Stellen deine Bodenfeuchtigkeit und sorgt dafür, dass du nur diesen Bereich bewässerst, der auch durchwurzelter Raum ist und einfach nicht Wasser in darunterliegende Schichten gerät und daraus resultierend halt verloren geht. Also es geht wirklich explizit nur darum, den durchwurzelten Raum im Boden zu bewässern, Wasser zur Verfügung zu stellen und alles, was darüber hinaus geht, eben nicht zur Verfügung zu stellen, damit kein Wasser verloren geht. Ja, und was wir da schaffen, ist auch auf jeden Fall nennenswert. Also das spanische Landwirtschaftsministerium, um es mal in Zahlen auszudrücken, sagt, dass der durchschnittliche Zitrusbauer 6.000 Kubikmeter pro Hektar nutzt, um seine Flächen zu bewässern. Und wir setzen 36% weniger ein in Relation zu diesen 6.000 Kubikmetern pro Hektar. Bei uns sind es, glaube ich, 3.850 Kubikmeter pro Hektar. Und das ist schon immens auf jeden Fall. Und auch da wieder gängig wäre es, dein Wasser so einzusetzen, dass du denkst, oh, mein Baum hat auf jeden Fall genug Wasser und mir ist es erstmal egal, ob da was versickert oder nicht oder verloren geht. Mhm. Und da ist ein ganz, ganz zentraler Anknüpfungspunkt auch, den man nutzen kann, um eben dieser Wasserknappheit in Spanien oder konkret in Andalusien zu begegnen.
Mhm. Dann hast du gerade was vom Trainingsprogramm berichtet, was ja auch viel mit Awareness schaffen und sowas wahrscheinlich mit zu tun hat. Du nickst sehr gut. Wie geht ihr da vor? Und mich würde auch wahnsinnig interessieren, wie reagieren die Leute? Also rennen sie euch die Bude ein? Sind sie eher abhalten und sagen, nee, das hat schon immer so funktioniert. Wir bleiben dabei, wie ich jetzt meine Zitrusfrüchte anpflanze. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit hinnehmen.
Ja, also Capacity Building oder Bewusstseinsbildung, vielleicht hier das treffendere Wort, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Baustein im Projekt. Wir arbeiten mit Landwirtinnen und Landwirten zusammen. Die setzen ihre landwirtschaftliche Praxis seit vielen, vielen Jahren um und die kommen auch oft aus diesem klassisch konventionellen Bereich und daraus resultierend ist das eigentlich der zentrale Baustein, wo wir ansetzen müssen. Also es geht wirklich darum, irgendwie so ein bisschen das Mindset auch zu verändern und für diese Notwendigkeit, aber auch alles, was dann auf der Fläche passiert und wovon du dann auch profitieren kannst als Landwirt, dafür zu sensibilisieren. Und daraus resultiert ein Trainingsprogramm, das orientiert sich an den vier Themen, zu denen wir arbeiten und ob sie uns da die Bude einrennen. Zu Beginn vielleicht nicht, kommt ein bisschen auf den Landwirt oder die Landwirtin an, aber was man auf jeden Fall beobachten kann über die Zeit ist dann, dass es in der Regel ein deutlich stärkeres Involvement gibt von den Landwirtinnen und Landwirten und auch ein größeres Interesse und das ist halt einfach das Größte aus meiner Perspektive, wenn wir irgendwie einen Landwirt haben oder eine Landwirtin, die am Anfang total kritisch ist und dann irgendwie nach 3-4 Jahren selbst Experte ist für die Tier- und Pflanzenwelt, die dann auf der Plantage herrscht und wir irgendwie Fotos bekommen von Arten, die gesichtet wurden oder sowas. Ja. Und dann ist es halt irgendwie, das ist eigentlich der Punkt, den du erreichen willst, weil letzten Endes, das ist dann der Landwirt, der geht zu seinem Nachbar und erzählt, was er macht. Und das ist irgendwie, dann geht es um Änderungsprozesse. Und wir können im Projekt halt den Rahmen beeinflussen, den wir beeinflussen können. Und das ist limitiert. Wir arbeiten mit 24 Farmen zusammen auf ungefähr 1400 Hektar aktuell. Und das ist sozusagen unser Einflussbereich, den wir haben. Mhm. Mit den Menschen können wir sprechen. Aber wenn die Menschen dann mit anderen Menschen sprechen und Überzeugungsarbeit leisten, dann ist das natürlich ganz wertvoll.
Dann ist das ansteckend. Was sind denn so typische Argumente, die dann kommen von den Leuten, die dann doch eher kritisch sind noch am Anfang?
Ja, da geht's um existenzielle Ängste auf jeden Fall. Also die haben Landwirtschaft betrieben, wie sie sie betrieben haben. Und Landwirtschaft ist ja, weiß Gott, kein simples Geschäft. Und wenn du dann davon abhängst, dass du am Ende des Jahres irgendwie eine vermarktbare Frucht an deinem Baum hängen hast und dann kommen Edeka und WWF an und sagen, schau mal, ich habe hier einen Aktionsplan geschrieben, 4 verschiedene Themenbereiche, da müssen wir jetzt ran, machen wir das mal anders. Genau, ist das eingangs mit Sicherheit schwierig und da geht es einfach um die Existenzsicherung, ne? Da hängen Familien dran und darüber hinaus und daraus resultierend, genau, wird das auch kritisch beäugt.
Ja, was sind denn so dann eure ersten Argumente, um dagegen anzuargumentieren?
Also zu Beginn hatten wir mit Sicherheit Glück, dass wir so einen interessierten Lieferanten hatten und einen interessierten Betrieb, mit dem wir das alles erproben konnten. In der Zwischenzeit ist es so, dass wir schon so etabliert sind und so viele Argumente gesammelt haben, dass wir das denen einfach vorlegen können. Wir haben so viele Menschen davon überzeugt, dass unser Projekt funktioniert, dass das in der Regel nicht mehr so komplex ist, sagen wir mal. Und es geht dann eher darum, dass Lieferanten in unserem Projekt teilnehmen möchten, weil sie davon gehört haben. Weniger darum, dass wir die Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das findet dann vielleicht noch im Kleinen statt, wenn es dann um den einzelnen Landwirt oder die einzelne Landwirtin geht, die hat noch nicht sich so sehr mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat. Und da geht es, wie gesagt, um diese existenziellen Aspekte. Aber wenn ich jetzt weniger Düngemittel einsetze oder dieses Insektizid weglasse, was passiert denn dann mit der Plage?
Ja.
So ein bisschen, ne? Und da muss man halt einfach ansetzen und dann fachlich fundiert überzeugen und das auch einfach über die Zeit begleiten. Und dafür haben wir halt auch echt tolle Experten vor Ort, die sind regelmäßig auf den Flächen und sind da ganz viel am Kommunizieren und machen und veranschaulichen und sowas. Und genau, das hilft immens.
Ja, es klingt ja auch wunderschön, wenn die Leute auf euch zukommen und sagen, hey, wir wollen eigentlich mitmachen, also können wir auch oder sowas, das ist ja das, was man genau erreichen möchte bei sowas. Was sind denn jetzt so, wenn du auf das Projekt zurückschaust, ne, du warst ja jetzt viele, viele Jahre dabei, was sind denn jetzt so Erfolge, die du beobachtet hast, ganz konkret?
Also das kann man an Zahlen festmachen, wie ich es schon gemacht habe. Mhm. Und das ist natürlich ein zentraler Aspekt, der für uns auch als WWF dann ganz, ganz wichtig ist. Wir beweisen irgendwie auf 1400 Hektar, wie man Landwirtschaft nachhaltiger betreiben kann.
Ja.
Eine zentrale Frage, die ich mir persönlich immer stelle, ist, wie schaffen wir es eigentlich, das auf 140.000 Hektar zu betreiben? Mhm. Weil dann kann man davon sprechen, dass man irgendwie einen immenseren Einfluss oder einen Einfluss ausüben kann, der Drastizität der Situation vor Ort auch entspricht. Nämlich du hast einen massiven Wassermangel und auf 1400 Hektar kannst du zwar nachhaltiger bewässern, aber das bedeutet noch nicht, dass du das System veränderst. Und diese Frage ist eine ganz, 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 ganz wichtige. Und was wir da haben ist, wir haben auf 1400 Hektar bewiesen, wie geht es nachhaltiger?
Ja.
Und das ist einfach immens, diese Zahlen. 69% weniger Pestizideinsatz im Mittel nach diesen vielen Jahren. Das ist einfach so ein immenser Wert. Wenn man sich das vorstellen würde, dass im kompletten Orangen, Mandarinen und Clementinen anbauen in Spanien 69% weniger Pestizide eingesetzt werden würden, das wäre so ein extremer Erfolg. 36% weniger Wasser. Wir haben auf unseren Farmen mit unseren Biodiversitätsexperten 172 verschiedene Wirbeltierarten gezählt. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man da vorne Fläche hat, auf der praktisch nichts wächst, außer ja. Dein Baum. Und auf einmal hast du irgendwie eine maurische Bachschildkröte. Und bei uns ist sie auf der Plantage vertreten. Wir haben eine andere Plantage, da hat sich ein Fischotter angesiedelt. Und das sind ganz, ganz tolle Indikatoren für die Gesundheit eines ökologischen Umfeldes, für die Wasserqualität, aber auch für das, was dann sozusagen um deren Nestbau oder um deren Nestaktivitäten herum sozusagen vorgefunden wird. Und das sind also da gibt es im Kleinen ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten, wie wir haben auf einer Farm irgendwie eine vom Aussterben bedrohte Schildkrötenart entdeckt oder einen Fischotter und auf der anderen Seite eben diese großen, großen Zahlen, die eigentlich nur dafür sprechen, dass es halt darum geht, dieses Projekt massiv in die Fläche zu tragen, die Art und Weise, wie wir da wirtschaften oder nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und damit könnte man, glaube ich, auch wirklich eine Transformation von einem Sektor anregen zumindest oder einen Beitrag dazu leisten.
Patrick, wie kriegen wir mehr Leute begeistert davon, diesen nachhaltigeren Ansatz zu machen?
Es ist auf jeden Fall etwas, worüber ich mir auch sehr viele Gedanken mache. Und wir haben natürlich da im Projekt einfach gewisse Limitierungen. Wir sind ein kleines Team und wir arbeiten auf 1400 Hektar. Aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass wir einfach intrinsisch motiviert Informationsmaterialien aus dem Projekt heraus bereitstellen. Letzten Endes an jeden, der interessiert ist, seien es andere Lebensmitteleinzelhändler, seien es Produzenten vor Ort, seien es individuelle Farmerinnen und Farmer, in denen wir ihnen einfach eine Art Guideline an die Hand geben, in der sie nachvollziehen können, was wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, in denen wir glaubhaft darstellen, dass es funktioniert und ihnen aber auch die technische Möglichkeit sozusagen in die Hand geben, diesen Anbau kopieren zu können. Und das wäre aus meiner Perspektive ein möglicher Ansatzpunkt, wie man es schaffen könnte, diese nachhaltige Praxis, die wir da betreiben, auf eine größere Fläche zu treiben, einfach zu versuchen, viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Ein anderer Ansatz wäre auch, dass wir beispielsweise unser Trainingsprogramm ein bisschen holistischer, globaler gestalten und das öffnen für weitere interessierte Landwirtinnen und Landwirte. Einfach, dass man unser Projekt, das sich in einem Rahmen von 24 Farmen bewegt, mit einer gewissen Anzahl an Lieferanten bezogen auf Edeka-Lieferketten, öffnet und mehr Menschen daran teilhaben lässt, ohne dass wir die Verantwortung tragen, Experten vor Ort für diese Menschen auch bereitzustellen, weil das ist einfach etwas, was wir nicht leisten können. Und das ist, glaube ich, ein Rahmen, den wir als Projekt versuchen könnten, da könnten wir versuchen anzusetzen. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Ansatzpunkte. Also wir könnten beispielsweise versuchen, politische Entscheidungsträger zu beeinflussen. Wir produzieren unsere Zitrusfrüchte seit 10 Jahren ohne Glyphosat. Und der Einsatz von Glyphosat ist gängige Praxis im Zitrusanbau. Warum ist das überhaupt erlaubt, wenn es nicht nötig ist, Mittel einzusetzen, das hochtoxisch ist und das einfach alles an Pflanzen zerstört auf deiner Fläche, die du da vorfindest?
Richtig, richtig schönes Paradebeispiel auf jeden Fall. Jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit gesprochen, über den Jetzt-Zustand. Es gibt auch eine andere Zeitangabe, die Zukunft. Wenn wir jetzt einfach mal so 10 Jahre in die Zukunft schauen und ein bisschen Utopie walten lassen mit einer Prise Realität, wo glaubst du, stehen wir oder was ist dein Wunsch, wo wir stehen?
Ja, also wie gerade auch schon gesagt, also wenn wir es schaffen würden, ich glaube, ich hatte eingangs gesagt, 230.000 Hektar Orangen-, Mandarinen- und Clementinenproduktion in Spanien. Wenn man es schaffen würde, auf diesen 230 Hektar die 69% Pestizide einzusparen und die 36% Wasser, dann würde man halt einfach schon so einen immensen Beitrag dazu leisten, dass man irgendwie von einer naturverträglicheren Orangen-, Mandarinen- und Clementinenproduktion sprechen könnte. Und ganz wichtig ist, diese Ansätze, die wir im Projekt umsetzen, die funktionieren auch in anderen Kulturen. Also du kannst auch in anderen Kulturen schauen, hey, was habe ich eigentlich für Plagen? Was ist eigentlich mit meinen Nützlingen? Wie kann ich die fördern? Und ist es eigentlich nötig, Insektizide einzusetzen oder nicht? Also das geht nicht nur um Zitrusanbau. Und da gibt es so viele Potenziale und die werden halt gesellschaftlich nicht ausgenutzt. Es fehlen Anreize auf wirtschaftlicher Seite, es fehlen Anreize auf politischer Seite und daraus resultierend wird halt weiter so produziert, wie produziert wird. Aber wenn wir es schaffen würden, auf diesen 230.000 Hektar einfach das zu machen, was wir im Projekt machen, dann wäre einfach schon ganz, ganz viel geholfen und wir würden halt den ökologischen Herausforderungen, die im Zitrusanbau in Spanien bestehen, auf jeden Fall etwas entgegensetzen.
Okay. Patrick Freund, Experte für nachhaltige Agrarlieferketten. Muchas gracias a ti. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt gerne in die Spotify-Kommentare oder eine E-Mail an podcast@wwf.de. Ich bin Aileen Wegner, das ist der Living Planet Podcast vom WWF Deutschland und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao!